Ja, Benni, herzlichen Dank. Heute ist der letzte Abend zum Prophet Maleachi. 4 Abende hatten wir vor. Erinnert euch bitte daran, es geht im Maleachi-Buch darum, dass Maleachi Menschen, die an Gott glauben, zurückruft zur ersten Liebe. Dort, wo wir zu Gott fanden, dort, wo wir Jesus fanden, da brannte unser Herz für Gott und für ihn. Wie sieht es nach vielen Jahren aus? Und Maleachi sagt, kommt zurück zu dieser ersten Liebe. Es geht um Hingabe im gesamten Buch Maleachi. Er ruft das Volk Israel zurück zur Hingabe. 6 Briefe gibt Maleachi ab. Er beschreibt 6 unterschiedliche Themenbereiche, die so zur Hingabe gehören. 4 haben wir schon behandelt. Heute Abend kommen nochmal 2. Der, den wir gerade gehört haben, ist einer davon. Aber das wird der letzte sein. Vorher schauen wir uns noch einen anderen Brief an, in dem es auch um eine ganz wichtige Thematik geht, die zur Hingabe passt. Einleitend dazu habe ich euch mal eine kleine Rechenaufgabe mitgebracht. Ja, also Mathematik habe ich früher sehr gerne gemacht in der Schule. Und als ich in die Grundschule kam, da merkte ich, Mathematik ist eigentlich auch ein ganz einfaches Geschäft. Die Grundrechenarten sind gar nicht so kompliziert. Wir haben da erstmal die Plusrechnung und die Minusrechnung gelernt. Und bei der Plusrechnung ist es ja so, du hast vorher etwas, dann rechnest du da etwas drauf und dann hast du mehr. 3 Äpfel plus 5 Äpfel sind 8 Äpfel. Du hast vorher 3, danach hast du 8, ganz einfach. Irgendwann wurde die Minusrechnung eingeführt. Wir haben damals immer so die Wegerrechnung gesagt. Da hast du vorher eine ganz bestimmte Anzahl von Äpfeln, du ziehst etwas ab und du hast nachher weniger. 5 Äpfel weniger 3 Äpfel sind 2 Äpfel. Die Welt der Mathematik ist ganz einfach. Bis irgendwann der Mathematiklehrer zu uns kam und sagte, ihr lieben Kinder, so einfach ist die Welt der Mathematik auch nicht. Es kann passieren, du hast vorher eine bestimmte Menge, du ziehst etwas ab und du hast nachher mehr als vorher. Geht das? Manche nicken, erinnern sich zurück vielleicht an ihre eigene Schulzeit. Schaut mal, folgende Aufgabe. Ja? Vielleicht habt ihr gedacht, die Schule wäre heute vorbei. Aber nein, noch eine ganz kurze Rechenaufgabe. 3 weniger oder minus x. So, und das ist jetzt eine Unbekannte. Es gilt, dieses x zu finden. Ja, also 3 minus x ist gleich 10. Das ist ja eine merkwürdige Welt. Du hast vorher 3 und du ziehst etwas ab und du willst nachher 10 haben. Wie soll denn das gehen? Weiß jemand, was rauskommt? Wie muss denn x sein, sodass die Aufgabe aufgeht? Bitte? Minus 7. Jawohl. Das geht tatsächlich. Du kannst vorher etwas haben, du ziehst etwas ab und du hast nachher mehr. Weniger ist mehr. Das geht. Also in der Mathematik geht das. Und das geht tatsächlich auch im praktischen Leben. Nicht unbedingt so, dass man nachher tatsächlich in der Summe mehr hat. Aber es geht, dass du etwas hast, du gibst etwas weg und du hast nachher mehr, als wenn du nichts weggegeben hättest. Das ist der wesentliche Punkt, den Maleachi hier in Kapitel 3, die Verse 6 bis 12 macht. Maleachi spricht hier übers Geld. Das ist eine Thematik, darüber spricht man nicht so gern in Deutschland. Aber die Bibel spricht davon. Und tatsächlich, meine Hingabe, meine erste Liebe zum Herrn hat auch Auswirkungen auf meinen Umgang mit Geld und Besitz. Maleachi sagt das. Weniger ist mehr. Ich lese uns mal diese Verse. Das sind die Verse 6 bis 12 in Kapitel 3. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert, aber ihr, Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir, und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Jetzt kommt die Antwort Gottes. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtlos bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscharen. Was für eine Situation haben wir damals zur Zeit Maleachis? Viele zur Zeit Maleachis lebten nach dem Prinzip, mehr ist weniger. Wie meine ich das? Nun, damals hatten die Menschen mehr für sich behalten als das, was Gott von ihnen wollte. Sie hatten mehr für sich behalten, als Gott es von ihnen wollte. Gott beschreibt das hier in den Versen 9 bis 10 so, dass er sagt, ihr beraubt mich. Dass Gott so einen Ausdruck gebraucht, liegt daran, dass es einen ganz bestimmten Teil des Besitzes gab, damals im Alten Testament, den musste man für den Herrn geben. Das war ein Gesetz damals im Alten Testament. Das war der Zehnte. Und in den Sprüchen, Kapitel 3, Verse 9 bis 10, da motiviert Gott das ganze Volk und sagt, ehrt doch Gott oder mich mit eurem Besitz. Das heißt, gebt diesen Zehnten von dem Besitz ab und damit ehrt ihr mich. Das ist eine Art Gottesdienst. Und tatsächlich, das war vorgegeben. Ganz konkret, sie hielten wirklich den Zehnten zurück. Der zehnte Teil des Besitzes, der für Gott gegeben werden sollte. In 3. Mose 27 lesen wir davon. Das war jetzt nicht der Zehnte von allem, was man besaß. Damals im Alten Testament sagte das Gesetz, der zehnte Teil von der Ackerfrucht, von der Baumfrucht und vom Vieh sollte gegeben werden für Gott. Was sollte damit geschehen? Warum sollten die den zehnten Teil abgeben? Nun, damit sollten die Priester und Leviten versorgt werden. Und zur Zeit Maleachis geschah das nicht mehr. Die Menschen gaben den Zehnten nicht mehr. Das heißt, eine ganze Berufsgruppe damals, die Priester und Leviten, diejenigen, die für den Tempeldienst sorgen sollten, konnten nicht mehr versorgt werden. Das war eine grundsätzliche Not damals in dieser Zeit. Im Nehemia-Buch, Kapitel 13, lesen wir davon, dass die Priester und Leviten nicht mehr versorgt wurden. Das heißt, sie mussten den Tempeldienst verlassen, mussten wieder auf die Felder gehen und mussten einer ganz normalen Arbeit nachgehen. Und der Gottesdienst konnte nicht mehr durchgeführt werden. Das war ungefähr die gleiche Zeit. Nehemia, Maleachi, sie lebten ungefähr zur gleichen Zeit. Also diese Berufsgruppe war nicht mehr versorgt. Aber es gab noch ein zusätzliches Problem. Auch die Armen wurden nicht mehr richtig versorgt. Denn der Zehnte, und das wissen manche gar nicht, der Zehnte war auch für die Armenversorgung da. Jedes dritte Jahr gab es so einen Armenzehnten. Man brachte den Zehnten, hat ihn aber nicht bei den Priestern abgegeben. Er wurde am Stadttor abgelegt. Und dann konnten die Armen kommen und konnten sich dort bedienen. Vielleicht ähnlich, wie es bei uns heute Tafeln gibt. Das war eine große Not. Gott sagt, diese eine Berufsgruppe, die ganz besonders auch für den geistlichen Dienst zuständig war, konnte nicht versorgt werden. Und die Armen, für die Gott auch ein besonderes Herz hat, wurden nicht mehr versorgt, weil die Menschen den Zehnten nicht mehr gaben. Sie hielten also mehr für sich zurück, als es Gott gefiel. Und dadurch, die Konsequenz war, dadurch hatten sie weniger, als sie hätten haben können. Deswegen setze ich dieses weniger bewusst in Anführungsstriche. Gott drückt das mit einer recht drastischen Formulierung aus. Er sagt, ihr seid mit dem Fluch verflucht. Malachi 3, Vers 9. Das bedeutet, dort, wo Gott bisher Segen gab, blieb dieser Segen aus. Sie hatten weniger, als sie es hätten haben können. Dadurch, dass sie mehr für sich behielten. Das ist eigentlich für ganz nüchtern rechnende Menschen unlogisch. Aber natürlich, wir haben doch etwas für uns behalten, weil wir mehr haben wollten. Ja, aber dadurch hattet ihr im Endeffekt weniger. Und Gott sagt, das Prinzip sollte anders sein. Lebt doch mal nach dem Prinzip, weniger ist mehr. Macht es doch mal so, dass ihr weniger für euch behaltet. Gebt doch mal großzügig weg. Versucht das doch mal. Behaltet weniger für euch und dadurch werdet ihr merken, ihr werdet reich gesegnet sein. Gott drückt das mit dieser Formulierung aus. Er sagt, bringt den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus. Die Betonung liegt hier auf diesen ganzen Zehnten. Es kann sein, dass viele damals gerechnet haben und erst als sie merkten, ja gut, ich könnte vielleicht einen Teil des Zehnten doch noch abgeben, haben sie ihn abgegeben. Immer nur so viel, wie vielleicht gerade Ende des Monats übrig blieb. Und Gott sagt, gib doch mal den ganzen Zehnten und schau doch mal, was dann passiert. Denn dadurch würde bei euch Folgendes geschehen. Ihr würdet dadurch im Endeffekt mehr haben. Wie soll das geschehen? Gott sagt, folgendermaßen geschieht das. Ich werde eure Lebensumstände beeinflussen. Das heißt, Gott sagt hier nicht, wenn du mir den Zehnten gibst, dann gebe ich dir den Zehnten zurück. Und hier habe ich über viele Jahre ein ganz falsches Verständnis vom Zehnten gehabt. Ich habe viele Jahre als Christ auch gedacht, gut, ich gebe etwas für das Reich Gottes. Und wir haben ja so einen geflügelten Ausdruck, Gott lässt sich nicht schenken. Und habe dann immer gedacht, dann kommt doch irgendwo auch wieder etwas zurück. Dann wird es vielleicht andere Menschen geben, die mir etwas geben. Oder ich finde einen Briefumschlag bei mir im Postkasten. Da liegt plötzlich wieder genau das Gleiche drin, was ich weggegeben habe oder wie auch immer. Gott kann so etwas tun. Und es gibt solche Geschichten, keine Frage. Aber das, was Maleachi hier beschreibt, ist etwas anderes. Gott sagt nicht, wenn du mir etwas gibst, gebe ich dir das auch so wieder zurück. Sondern Gott sagt, wenn du mir etwas gibst, dann beeinflusse ich deine Lebensumstände. Und zwar so, dass plötzlich deine Verluste, die du normalerweise hast, plötzlich ganz anders ausfallen. Und Gott sagt, das geschieht so. Ich werde die Fenster des Himmels öffnen, sagt er hier. Das heißt, wenn normalerweise kein Regen fallen würde, dann werde ich dafür sorgen, dass plötzlich Regen fällt. Und wenn Regen fällt, wird die Ernte größer ausfallen als zu normalen Umständen. Gott sagt dann auch noch, er würde den Fresser bedrohen. Was ist denn der Fresser? Der Fresser ist eine Heuschreckenart. Und das war damals im Orient gang und gäbe, dass Heuschreckenplagen da waren und ein Teil der Ernte wegfraßen. Und jetzt sagt Gott, wenn du bereit bist, mir etwas zu geben, dann werde ich deine Lebensumstände beeinflussen. Wenn normalerweise die Heuschrecke kommt und dir sehr viel wegfrisst, dann sorge ich dafür, dass die Heuschrecke nicht so viel wegfrisst, wie sie es normalerweise tut. Das ist ein komplizierter Gedanke, ne? Ich habe mein Bild mitgebracht und das habt ihr auf der nächsten Seite, um das etwas zu verdeutlichen, was das bedeutet. Was bedeutet das für unseren Zehnten oder für den Zehnten damals für die Landwirte? Nun Folgendes. Ihr seht auf der nächsten Seite eine Grafik, da habe ich vier Spalten. Jetzt machen wir noch ein bisschen Mathematik. Also vier Spalten. Links die Ernte, so wie sie ausfallen würde, wenn nichts geschehen würde. Wenn also Gott nicht eingreift und wenn auch keine Verluste da sind, wenn keine Heuschrecken kommen, das ist die theoretisch zu erwartende Ernte. Zweite Spalte, das ist der Zehnte, den ich weggeben werde. Dritte Spalte, das sind die Heuschrecken, die immer mal wieder kommen. Das ist ganz normal in unserem Leben, dass Verluste auftreten. Und die rechte Spalte, das ist das, was unterm Strich übrig bleibt. Jetzt stellt euch mal vor, da ist ein Bauer. Der hat ein ganz schönes Feld. Das Feld steht voll mit Korn und er rechnet mal kurz durch und denkt sich, also wenn das alles stehen bleibt und wenn ich das alles einfahre als Ernte, dann kommen insgesamt 100 Körbe dabei raus. Das lässt sich jetzt gut eintragen in die Grafik. Also 100 Körbe. Theoretisch könnte er bekommen. Jetzt ist dieser Bauer aber ein bisschen zweifelnd und er sagt sich, gut, 100 Körbe, ja, ich weiß ja, da kommen normalerweise auch immer irgendwann die Heuschrecken. Was mache ich denn jetzt mit meinem Zehnten? Dieser Bauer ist ein ängstlicher Bauer und er sagt, ich gebe lieber nichts weg. Ich behalte den Zehnten für mich. Also der Zehnte, 0 Körbe. Ich werde Gott also nichts geben. Jetzt kommen die Heuschrecken. Die kommen immer. Wie viel fressen die Heuschrecken ihm weg? Sind sehr gefräßige Heuschrecken, die hier kommen. Sie fressen ihm 50 Körbe weg. Was bleibt im Endeffekt übrig? Ende des Jahres nach der Ernte hat dieser Bauer nur noch 50 Körbe. Und er sitzt zu Hause und sagt sich, Mensch, gut, dass ich den Zehnten nicht weggegeben habe. Klar, 100 Körbe hätte ich kriegen können, aber die Heuschrecken haben ja die Hälfte weggefressen. Wenn ich jetzt auch noch den Zehnten gegeben hätte, dann würde ich ja gar nicht über die Runden kommen. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Da ist ein zweiter Bauer. Hat genau so ein Feld wie der erste. Gleiche Größe, das Korn steht auf diesem Feld genauso. Und dieser Bauer denkt sich genau das Gleiche. Okay, das könnten ungefähr 100 Körbe ergeben, wenn alles so stehen bleibt. Und auch dieser Bauer muss sich fragen, gebe ich den Zehnten ja oder nein? Und dieser Bauer ist ein bisschen vertrauensvoller und er sagt, ich gebe Gott den Zehnten. Das sind 10 Körbe. Die gehen schon mal weg. Dieser Bauer wartet ein bisschen und tatsächlich, es kommen die Heuschrecken. Fressen ihm auch einiges weg. Aber Gott hat ja gesagt, wenn du bereit bist, mir den Zehnten zu geben, dann werde ich den Fresser bedrohen. Wie viel fressen die Heuschrecken diesem Bauer weg? Habt ihr keine Ahnung, ne? Ja. Die Heuschrecken, die fressen ihm nur 30 Körbe weg. Das heißt, dieser Bauer hat im Endeffekt noch 60 Körbe übrig. Merkt ihr, was hier passiert? Wenn ich den Zehnten gebe, wenn ich vorher 100 Körbe habe hier, dann heißt das nicht, wenn ich 10 Körbe weggebe, gibt Gott mir wieder 10 Körbe zurück. Nein, die 10 Körbe sind weg. Die habe ich wirklich weggegeben. Aber wenn ich das tue, dann beeinflusst Gott mein Leben. Dann sorgt er für mich, dass meine Verluste durch Heuschrecken oder durch irgendwelche anderen Umstände geringer ausfallen. Und plötzlich habe ich am Ende des Jahres mehr, als wenn ich nichts gegeben hätte. Ich habe nicht mehr als vorher. Vorher hatte ich 100, im Endeffekt nur 60. Also bitte, ich habe nicht mehr als vorher. Aber ich habe mehr, als wenn ich nichts weggegeben hätte. Das ist ein spannender Gedanke, den Maleachi hier äußert. Denn dieser Gedanke erfordert einen ganz großen Glaubensmut. Denn dass dieses Prinzip funktioniert, kann ich dir gar nicht beweisen. Geht gar nicht. Ich kann dir ja gar nicht sagen, was passiert wäre, wenn du eben nichts weggegeben hättest. Wenn Gott nach dem Prinzip handeln würde, ich gebe etwas weg und dann bekomme ich einen Briefumschlag zurück, das könnte ich beweisen. Aber das kann ich nicht beweisen. Mein Glaube sagt mir, wenn ich bereit bin, für Gott etwas zu geben, dann wird Gott meine Lebensumstände beeinflussen, dass meine Verluste geringer ausfallen, als wenn ich nichts gegeben hätte. Dieser Bereich hier, das ist der Entscheidende, die Heuschrecken. Wie sieht das in unserem Leben aus? Heuschrecken sind für uns keine große Gefahr mehr. Aber wir haben an anderer Stelle Verluste. Wisst ihr, meine Frau und ich, wir unterhalten uns öfter darüber dieses Thema. Und wir sind felsenfest davon überzeugt, wir können das nicht beweisen, aber wir sind felsenfest davon überzeugt, dass unser Auto schon viel früher hätte kaputt gehen sollen, als es kaputt gegangen ist. Dass unsere Waschmaschine vielleicht viel früher hätte kaputt gehen sollen, als sie kaputt gegangen ist, weil Gott unsere Lebensumstände beeinflusst. Das sagt mir einfach mein kindlicher Glaube. Beweisen kann ich das nicht. Aber das ist das, was Gott hier sagt. Sei bereit, mir etwas zu geben, und ich sorge dafür, dass die Heuschrecken dir nicht zu viel wegfressen, dass deine Verluste geringer ausfallen. Wie kann man das leben? Meine Schritte aus geistlicher Gleichgültigkeit. Wie kann man das leben? Hier sind ein paar mehr Schritte als bei den anderen Abenden. Mal ein paar praktische Hinweise aus dem Text, was das bedeutet. Das Erste, was ich hier aus diesem Text nehme, ist das hier. Gott sagt, prüf mich doch. Das heißt, meine Empfehlung an dich wäre, probier das mal aus. Wag das einfach mal. Wenn du so etwas noch nie getan hast, von deinem Besitz etwas wegzugeben für das Reich Gottes, dann probier es mal aus. Prüf mich doch mal. Klar, du könntest die Frage stellen, ja, was passiert denn, wenn es nicht klappt? So ist das im Leben mit Gott. Da gibt es keine Garantie, dass diese Dinge klappen. Nein, Gott sagt, prüf mich, spring, probier aus, wag es und ich werde reagieren, sagt Gott. Das Zweite, wenn Gott schon sagt, wag es, dann fang am besten sofort damit an, auch wenn du wenig hast. Diese Aufforderung an die Menschen zur Zeit Maleachis war eigentlich vom Zeitpunkt her relativ ungünstig. Sie hatten ja eigentlich weniger, als sie dachten, als sie bräuchten. Gott sagt, eben, ihr seid mit dem Fluch verflucht. Ich habe die Heuschrecken nicht zurückgehalten. Der Regen kam nicht. Das heißt, ihr hattet ja schon eine kleine Ernte und trotzdem sagt er, dann gebt doch trotzdem mal weg. Also fang an, auch wenn du wenig hast. Es wird nicht leichter werden, wenn du viel hast. Ich habe schon hier und dort auch mit Menschen gesprochen über diese Thematik und die dann auch sagten, ja, ich fange damit an, wenn ich finanziell erstmal auf recht soliden Beinen stehe, dann fange ich damit an. Ich glaube, es wird nicht leichter sein, wenn man erstmal auf soliden Beinen steht. Fang an, dieses Prinzip zu leben, egal wie es in deinem Leben finanziell aussieht. An dieser Stelle müssen wir Älteren ein Vorbild sein für die junge Generation. Wie komme ich darauf? Das Problem, das Maleachi erlebte, war nicht neu. Wir lesen in Vers 7, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen. Die Vermutung liegt sehr nahe, dass die Generation, die zur Zeit Maleachis lebte, dieses Prinzip des Gebens von den Vätern nicht gelernt haben. Irgendwo ist es mal zu einem Bruch gekommen und die junge Generation hat es nicht mehr gelernt, was es heißt, zu geben für den Herrn. Ich bin erst relativ spät zum Glauben gekommen. Ich lernte dann relativ schnell auch meine Frau kennen und ich war sehr beeindruckt von dieser Familie, in der meine Frau groß geworden ist. Meine Schwiegereltern sind mir da ein ganz großes Vorbild, wie die mit ihrem Besitz umgegangen sind. Aber vor allem hat mich beeindruckt, dass sie ihren Kindern von Kindesbeinen an beigebracht haben, gebt doch etwas für den Herrn. Fangt klein an, wenn ihr wenig habt. Das heißt, sie haben, meine Frau wurde schon von Kindesbeinen an motiviert, von ihrem Taschengeld ein bisschen was für den Herrn zu geben. Das haben sie nie eingefordert, sondern haben nur gesagt, du überleg doch mal, ja, wäre es nicht gut, du würdest von dem, was du bekommst, von diesem wenigen, dann auch wieder einen ganz kleinen Teil für den Herrn geben. Ein paar Pfennige waren das dann wahrscheinlich nur für den Herrn. Und so bei den Eltern gesehen und von klein an eingeübt, so kann wieder eine neue Generation heranwachsen, die lernt und die gelernt hat, für den Herrn zu geben. Wichtig ist hier aber noch zu erwähnen, wenn damals im Alten Testament der Zehnte ein Gesetz war, das gibt es heute im Neuen Testament nicht mehr. Deshalb haben meine Schwiegereltern auch ihren Kindern nie gesagt, du musst etwas geben. Tatsächlich, der Zehnte ist kein Gesetz im Neuen Testament. Ich finde ihn dort nicht. Dieses Gesetz wird dort nicht wiederholt. Allerdings, es gibt das Prinzip des Gebens im Neuen Testament, das gibt es. Auch die Briefe des Neuen Testaments fordern uns auf, gebt etwas weg von dem, was ihr habt. So müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ja, was ist denn dann ein gutes Maß? Wenn das Neue Testament mir sagt, gib doch etwas für den Herrn. Was ist denn dann ein gutes Maß, wenn der Zehnte kein Gesetz mehr ist? Nun, hier würde ich sagen, der Zehnte war auch damals nicht nur Gesetz. Im Alten Testament war der Zehnte auch ein zeitloses Prinzip. Schon bevor das Gesetz am Sinai kam, wurde der Zehnte gegeben. 1. Mose 14 zum Beispiel. Da ist Abraham, der den Zehnten gibt an den König von Jerusalem, an Melchisedek, gibt er den Zehnten weg, um ihn zu ehren. Es scheint also ein zeitloses Prinzip zu sein, der Zehnte. Und wenn ich ins Neue Testament schaue, 1. Timotheus 5, gebe ich hier als Stelle noch mit an, entdecke ich eben, der Zehnte, kein Gesetz, aber das Prinzip, dass beispielsweise Personen, die im geistlichen Dienst stehen, dass man sie finanziell unterstützen soll. Ähnlich wie im Alten Testament die Priester und die Leviten, sollten auch neutestamentlich Personen, die im geistlichen Dienst stehen, finanziell unterstützt werden. Das Prinzip gibt es heute immer noch. Das heißt, wenn ich gefragt werde, ja, was ist die beste Größenordnung, mir fällt nichts Besseres ein als der Zehnte. Du musst den Zehnten nicht geben. Du kannst auch weniger geben, du kannst auch den Fünften geben. Habt ihr mitgerechnet? Das ist natürlich mehr, ja, ja. Du kannst auch den Zwanzigsten geben. Also wie gesagt, die Höhe ist nicht festgelegt. Aber der Zehnte ist nach meinem Empfinden immer noch das beste Prinzip. Wobei du hier natürlich wirklich vollkommen frei bist. Die letzten beiden Dinge, die ich hier noch erwähnen möchte, wenn es um die praktischen Dinge geht, das Neue Testament legt uns sehr nahe, dass das gezwungene Geben nicht das ist, was Gott gefällt. Gott hat den fröhlichen Geber lieb. Und hier ist wieder diese Frage der Hingabe. Für den Herrn etwas zu geben, aus einem hingegebenen Herzen heraus, das gefällt ihm und das macht Freude. Und dann gibst du fröhlich. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und ich würde dir ein ganz kindliches Vertrauen wünschen, dir und mir. Vertraue mal auf die Versorgung Gottes. Ganz schnell geht einem der Gedanke durch den Kopf, wenn ich jetzt etwas weggebe für den Herrn, was geschieht mit mir, mit meiner Familie? Wer sorgt für mich? Bitte, ich kann das nicht beweisen, aber in Matthäus 6, Vers 33, da sagt unser Herr, dass wir uns zunächst nach dem Reich Gottes ausstrecken sollen und nach seiner Gerechtigkeit. Und dass uns dann alles andere zufallen wird. Ich habe das feste Vertrauen, dass Gott für uns sorgt. Auch im materiellen Sinne, in dem, wie wir mit unserem ganz normalen Alltag zurechtkommen. Also vertraue auf die Versorgung Gottes. Es gibt mehr als deine Arbeitskraft, um dich und um deine Familie zu versorgen. Es gibt einen allmächtigen Gott, an den du glaubst und der gesagt hat, dass er für dich sorgt. Schau doch mal abschließend eine kleine Geschichte. Hier ist ein kleiner Hund. Vielleicht kennt ihr den. Das ist Snoopy von den Peanuts. Snoopy sitzt vor seinem Trog und sagt, leer, ich komme um vor Durst. Was macht er? Er schnappt sich seinen Trog und geht los. Und er findet eine Wasserquelle. Nur, wie kommt er denn jetzt da an dieses Wasser dran? Er überlegt, wie soll das gehen, da oben mit dem Ventil? Und er überlegt, und er überlegt, und plötzlich, während des Überlegens, da kommt plötzlich von oben Hilfe. Und er geht wieder zurück und trinkt sich satt und überlegt und meint dann, darüber muss ich wohl erstmal ein Weilchen nachdenken. Das stimmt. Über dieses Prinzip, dass es da eine zusätzliche Quelle gibt, die für mich sorgt, darüber muss ich erstmal nachdenken. Aber diesem Prinzip muss ich auch Glauben schenken und es dann einfach mal leben. Weniger ist mehr, sagt Maleachi. Und er sagt, so wie du mit deinem Geld und mit deinem Besitz umgehst, ist das auch ein Indikator deiner Hingabe. Mit einer ersten Liebe für den Herrn da zu sein, hat Auswirkungen auf meinen Besitz. Das war der fünfte Brief, den Maleachi abgab. Und der sechste Brief, das ist nun derjenige, auf den Benny auch gerade hingewiesen hat. Und auch um in diesen Brief reinzukommen, habe ich euch etwas mitgebracht. Ich habe bei mir in meinem Schrank eine Antiquität stehen. Schaut mal, kennt ihr das hier? Was ist das? Das ist eine Polaroid, ja. Eine Polaroid, also eine Sofortbildkamera. So sahen die früher mal aus, als ich noch jung war. Das ist eine Sofortbildkamera. Sowas gibt es heute auch. Ist wieder ganz modern geworden. Lange Jahre waren die ausgestorben, hatte ich den Eindruck. So, die neueren sehen so aus. Vielleicht hat jemand so etwas zu Hause. Also bei mir sehen die noch so aus. So ein richtig schwarzer, großer Klotz. Das Prinzip einer Sofortbildkamera ist ganz einfach. Hier sind schon Bilder drin in dieser Kamera. Und wenn ich dann hier durch den Sucher schaue und einmal abdrücke, dann kommt tatsächlich sofort ein Bild raus. Deswegen heißt es ja Sofortbildkamera. Das heißt, da wird sofort so ein Bild rausgeschoben, da ist ein kleiner Motor und du hast sofort das Bild in Händen. Ja. Wobei, wenn du das Bild dann in Händen hast und dir das dann anschaust, was siehst du denn dann? Habt ihr mal ein Sofortbild gemacht? Was sieht man dann? Nichts. Also erstmal nur grau. Bei mir war das immer einfach nur ein graues Bild. Nichts. Wenn du zum ersten Mal so ein Bild machst und du vertraust dem, was auf dieser Packung steht, Sofortbildkamera, dann sagst du ja, das soll ich doch sofort haben. Das sieht doch nach nichts aus. Und dann schmeißt du das in den Papierkorb. Das wäre ein großer Fehler. Sofortbildkamera heißt, ja, du hast das Bild zwar irgendwie schon in Händen, aber das Bild ist noch nicht fertig. Das muss sich entwickeln. Diese Bilder sehen so aus, dass unten natürlich erstmal ein Hartkarton ist und oben ist auch irgendwie eine Oberfläche, wo das Bild entstehen kann und dazwischen ist Entwicklermasse reingegeben. wird nicht das richtige Fachwort sein, ne? Aber Entwicklermasse ist dazwischen. Und die Entwicklermasse sorgt dann dafür, dass das Bild auf der Oberfläche sich nach und nach entwickelt. Du schaust dir das an und nach ein paar Minuten entwickelt sich wirklich das Bild und da entsteht ein ganz farbenfrohes Bild, ganz toll. Vorher nur grau in grau und du wartest und es entsteht ein großartiges Bild. Und das ist das, was Maleachi ganz am Ende nochmal sagt in seinem Buch und sagt, ein hingegebener Christ kann warten. Ein hingegebener Christ glaubt den Zusagen Gottes, schaut nicht nur in das Grau seines Alltags, sondern weiß, da wird irgendwann ein ganz farbenprächtiges Bild entstehen. Und das ist etwas, was den Maleachi und auch einen hingegebenen Christen motivieren und antreiben muss. Wahrer Glaube wartet. Das Sofortbild, so nenne ich das mal, das ist dieses Bild, was rausgeschoben wird aus der Kamera. Das ist ja oft ein Grau in Grau. Und tatsächlich, die gläubigen Menschen damals erlebten so etwas. Sie hatten einen Alltag, wo sie dachten, das ist doch nur ein Grau in Grau. Und das nenne ich mal so, den Menschen, die nicht glauben, denen ging es damals oft, nicht immer, aber oft besser als den Glaubenden. Ich lese uns diese Verse nochmal. Das sind die Verse 13 bis 15. Hier spricht Gott und er sagt, eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Rückfrage des Volkes. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Und jetzt kommt die Antwort Gottes. Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscharen. Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Das war eine große Not der gläubigen Menschen damals. Und ich glaube, damit sind sie ganz modern. Sie sagten, für Gott zu leben scheint vergeblich zu sein. Es bringt doch eigentlich gar nichts. Sie benutzen hier relativ drastische Worte. Wenn Sie sagen, nichts bringt es, Gott zu dienen, dann ist das ein Ausdruck, der im Alten Testament gebraucht wird, um die Möglichkeiten von Götzenbildern zu beschreiben. Psalm 115 ist ein Psalm, in dem heißt es, Götzenbilder, das heißt, wenn man Statuen macht und sie schnitzt, dann hat man keinen richtigen Gott, denn er kann ja nicht wirken. Statuen, ja, haben zwar Hände, sie wurden dran geschnitzt, aber sie können nichts tun. Sie haben Füße, aber sie können nicht laufen. Sie haben einen Mund, aber können nicht reden. Sie haben Ohren, aber sie können nicht hören. Und das wird im Alten Testament immer mit nichts beschrieben. Sie können eigentlich nichts. Und wenn jetzt hier die Israeliten sagen, es bringt auch nichts, Gott zu dienen, dann sagen sie, also Gott ist vielleicht auch gar nicht mehr als eine geschnitzte Figur. Es bringt nichts, Gott zu dienen, weil Gott auch nichts tun kann. Gott sorgt auch nicht für mich. Das war schon eine relativ drastische Aussage. Die ungläubigen Menschen scheinen die Gewinner in dieser Welt zu sein. Und das ging nicht nur den Menschen zur Zeit Maleachis so. Durch das ganze Alte Testament zieht sich dieser Gedanke, dass es eine große Not für gläubige Menschen war, wenn sie sehen, dass es anderen, die nicht glauben, im Grunde genommen viel besser ging als ihnen. Psalm 73, ich lese uns mal die Verse 1 bis 3. Da heißt es fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, sagt dann der Psalmschreiber, ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Das heißt, der Psalmist sieht in seinem Umfeld, da gibt es Menschen, die glauben nicht an Gott und ihnen geht es richtig gut. Und der Psalmist fragt sich ja, wie kann das denn sein? Ich glaube doch an Gott und Gott hat doch gesagt, er würde für mich sorgen. Warum geht es mir so schlecht? Und das war ihm eine ganz große Not. Die gläubigen Menschen haben zu allen Zeiten Not gelitten, Unrecht erlitten. Aber das darf uns nicht dazu bringen, dass wir meinen, dass Gott das nicht sieht oder dass Gott das nicht honoriert. Unrecht erdulden oder auch durch Nöte gehen, könnte man hier auch noch gut ergänzen. Das gehörte schon immer zum Leben von Gläubigen, auch zum Christsein. Unrecht erdulden, dass es Menschen, die nicht an Gott glauben, besser geht und sie vielleicht sogar noch die gläubigen Menschen unterdrücken. Sowas kann passieren. Und das gehörte schon immer zum Leben von Gläubigen. Das ist dieses Grau in Grau, dieses Sofortbild, was sie in Händen haben. Und dann, ab Vers 16, öffnet Gott den Menschen damals mal einen Blick auf das fertige Bild. Und er sagt, pass auf, es wird eine Zeit geben, da ist euer Leben, dieses Bild, hat sich entwickelt und es ist wunderbar und farbenprächtig geworden. Das ist das fertige Bild. Tatsächlich, die Bibel spricht davon, in der Ewigkeit wird es so sein, dass es den glaubenden Menschen tatsächlich besser gehen wird als den nicht glaubenden Menschen, als den Ungläubigen. Das ist die Ewigkeitshoffnung, die wir haben. Gott sagt hier in diesem Abschnitt, dass nichts von diesem Unrecht, was gläubige Menschen erleiden, vergessen wird. Vers 16, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Es gibt ein Buch der Erinnerung. Ja, alles, was hier in dieser Welt geschieht, geht nicht an Gott vorbei. Gott schreibt es auf und es gibt so eine Art Buch, in dem alles steht. Und wir haben in Offenbarung 20 einen Hinweis, dass diese Bücher wohl auch eines Tages aufgetan werden. Irgendwann schaut Gott nochmal in diese Bücher hinein, sie werden aufgetan. Und dann wird all das Gute, was glaubende Menschen für Gott getan haben, diese Hingabe, dieses dienende Leben, es wird belohnt werden. In dieser Welt nicht immer, aber es wird in der zukünftigen Welt belohnt werden. Das wird hier mit Ausdrücken später beschrieben, das klingt schon fast ein bisschen humorvoll, dass sie herumspringen werden wie Mastkälber. Sie kommen raus aus ihren Ställen und da ist Freiheit da und da ist Lebensfreude da und sie springen wie die Mastkälber, heißt es. Und die Zeit wird es eines Tages geben. Und dann sagt Gott, dass er uns tatsächlich ans Ziel bringt. Wir kommen dort an, wo wir hingehören, wo auch die Belohnung für unser Leben sein wird. Ja, wir kommen dort an. Gott öffnet hier den Menschen zur Zeit Maleachis die Augen für die Ewigkeit. Und er sagt, du musst diesen Blick in die Ewigkeit, den musst du dir bewahren, um hingegeben für Gott leben zu können. Dieser Blick in die Ewigkeit, auf das Ende. Auch in diesem Psalm 73 ist das so. Es war die ganze Zeit für den Psalmisten eine Not, dass er sagt, wie kann ich das verstehen, dass es hier in dieser Welt den Glaubenden manchmal so schlecht geht. Und dann heißt es, bis ich hineinging in das Haus des Herrn. Und dort will ich bedenken ihr Ende, ihr und mein Ende. Und vom Ende aus begriffen, da merken wir ja, unser Leben lohnt sich, ganz sicher. Und dann wird es eine Zeit geben, da werden wir den Unterschied wieder sehen zwischen glaubenden und nicht glaubenden Menschen. Das ist ja das, wovon die Bibel immer wieder spricht. Wir als nicht glaubende Menschen kommen niemals bei Gott an. Aber jeder, der zu Christus findet, der erfährt Vergebung seiner Schuld und der kommt eines Tages nach Hause, Dort, wo er hingehört, zu seinem Schöpfer, zu seinem Vater, da kommt er eines Tages an. In dieser Welt sehen wir das oft nicht. Aber es wird eine Zeit geben, da werden wir es sehen. Was lerne ich daraus? Meine Schritte aus geistlicher Gleichgültigkeit. 4 Gedanken, die ich hier noch kurz nennen möchte. Erster Gedanke, wie gehe ich mit solchen Dingen um, wenn mir Unrecht widerfährt, wenn ich merke, dass die Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt nicht zum Zuge kommt. Ich diene Gott und es geht mir schlecht. Ich tue anderen Menschen etwas Gutes und ich bekomme nur Böses oder Vergeltung zurück. Kann ich Unrecht erdulden? Kann ich mit diesen scheinbaren Ungerechtigkeiten leben, weil ich weiß, dass es eine höhere Instanz gibt? Das Zweite, ich muss mir immer vor Augen führen, mein Gewinn liegt in der Ewigkeit. Das soll keine Lebensmüdigkeit hervorrufen. Im Gegenteil, da komme ich gleich noch drauf. Nein, aber es ist wirklich so, mein Gewinn liegt in der Ewigkeit. Kann ich darauf warten? Das ist der dritte Gedanke. Zu allen Zeiten war das eine der schwersten Lektionen für glaubende Menschen. Zu warten auf Gottes Gerechtigkeit, zu warten auf seine Belohnung, dass eines Tages all das, was in dieser Welt geschieht, auch wieder zurechtgerückt wird. Und der letzte Gedanke, diese Aussagen Gottes, dieser Blick in die Ewigkeit, motiviert mich das für das Leben hier in dieser Welt? Ich glaube, dass ganz bewusst dieser Abschnitt am Ende des Maleachi-Buches steht. Ganz bewusst. Es geht um Hingabe. Es geht um das Zurückrufen zur ersten Liebe. Für mich persönlich die stärkste Motivation für Hingabe an Gott liegt in diesem Gedanken. Dass diese Welt nicht das Letztgültige ist. Es gibt eine Wohnung, die mein Herr für mich bereitet. Und es gibt eine Welt, die beispielsweise in Offenbarung 21 beschrieben wird, die keine Fiktion ist, die gibt es wirklich. Diese Zeit wird eines Tages kommen. Und diese Verse sind mir immer wieder Motivation, um hier in dieser Welt zu leben. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4. Da wird eine Welt beschrieben, nur ansatzweise, da können dann die Tränen kommen, wenn man sich mal genau überlegt, was hier steht. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nationen sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist eine Wirklichkeit, auf die wir zuleben. Das gibt es, das ist real. Das wird eines Tages in unserem Leben sein. Und wenn wir das nicht mehr vor Augen haben, das, was Gott den Leuten zur Zeit Maleachis eröffnet, diesen Blick in die Ewigkeit, wenn wir das nicht mehr haben, wird uns die Kraft für das Hier und Heute fehlen. Bin ich fest von überzeugt. Habe ich oft erlebt, dann wird uns das fehlen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Schaut mal, was ist das hier? Das ist ein Hund, ja. Der Hund ist unterwegs auf einer Rennbahn. Das ist ein Windhund, der gerade ein Windhundrennen absolviert. Habt ihr schon mal ein Windhundrennen gesehen? Ja, Jörg nickt gerade. Hast du schon mal gesehen? Also ich war noch nicht live da, aber ich habe schon mal gesehen. Ein Windhundrennen ist ein Rennen, da sind einige Hunde vorher in so Boxen drin. Und diese Boxen stehen in einem Oval. Und wenn die Boxen aufgehen und die Hunde springen raus, dann laufen sie auf dieser runden Bahn oder ovalen Bahn. Und dann laufen die da um die Wette. Hier ist nochmal ein Bild von so einem Rennen. Da sind gerade zwei Hunde unterwegs. Und da erkennt ihr eine Besonderheit, was so ein Windhundrennen ausmacht. Guck mal hier. Da gibt's hier so eine Stange. Die wird hier von einem Motor hier entlang gezogen und an dieser Stange hängt ein künstlicher Hase. Bei einem Windhundrennen, da wird vor den Windhunden immer so ein künstlicher Hase hergezogen. Warum macht man das? Das macht man deshalb, weil Windhunde Sichthunde sind. Die allermeisten Hunde sind Spürhunde. Spürhunde, wenn sie jagen, müssen ihre Beute nicht sehen. Es reicht, dass sie die Beute riechen. Sobald sie die Witterung aufgenommen haben, sie müssen die Beute nicht sehen, dann geht's los. Dann laufen die, was das Zeug hält. Windhunde können das nicht. Windhunde können ihre Beute nicht riechen. Sie müssen sie sehen. Deshalb heißen sie Sichthunde. Und deshalb zieht man vor den Windhunden so einen künstlichen Hasen her. Immer wenn die den sehen, dann zack, hinterher. Jetzt kann es bei so Windhundrennen schon mal passieren, wenn der Motor ein bisschen schnell ist oder die Windhunde ein bisschen langsam und der Hase ist so um die nächste Kurve rum, dann kann es passieren, plötzlich bleibt ein Windhund stehen. Passiert selten, aber manchmal passiert das. Plötzlich steht er da, hört einfach auf zu laufen, guckt sich um, fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Ja, der weiß wirklich nicht mehr, was er da macht, weil er sieht den Hasen nicht mehr. Ja, dann könnte ich auch nach Hause gehen, denkt er sich. Sichthunde müssen, damit sie laufen, damit sie hingegeben laufen, ihre Beute sehen. Gott beschreibt hier in Maleachi 3, dass glaubende Menschen Sichthunde sind. Christen sind Sichthunde. Wir müssen sehen, wonach wir laufen. Wenn wir das nicht mehr sehen, laufen wir nicht mehr. Und die Hingabe geht irgendwann verloren. Wir müssen sehen, worauf wir zuleben, wonach wir jagen. Wir müssen einen Blick für die Ewigkeit haben. Wir müssen diesen Blick nach vorn haben. Wenn wir das nicht mehr haben, laufen wir nicht mehr. Dann kann es dir als Christ passieren, du hast die erste Liebe und du läufst, was das Zeug hält. Weil du da auch noch genau siehst, worauf du zulebst. Und dann kommt irgendwann eine Phase in dein Leben, da fragst du dich, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich könnte ich auch nach Hause gehen. Eigentlich könnte ich auch alles lassen. Sobald du aber wieder siehst, wonach du läufst, dann geht's wieder los. Das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Gedanke. Einer meiner Lehrer an der Bibelschule hat mir mal gesagt, Matthias, wir sind eine Generation, die die Ewigkeit verloren hat. Das ist ein Satz, der ist ganz tief bei mir, hat ganz tief eingeschlagen. Matthias, wir sind eine Generation, die die Ewigkeit verloren hat. Er meinte damit nicht, dass wir keine Ewigkeit mehr hätten. Nein, die haben wir. Gott sagt sie uns zu. Das Problem ist, wir leben so, als hätten wir sie nicht. Wir haben die Ewigkeit verloren, aus unseren Augen. Wir leben so, als wäre das hier alles. Und das ist nicht alles. Dieser Gedanke, das ist eine ganz enorme Triebfeder, wenn wir eben den Blick für die Ewigkeit haben. Ich kann mich gut entsinnen, lass mich eine Geschichte noch kurz erzählen. Ich kann mich gut entsinnen, wie ich morgens oft in der Küche saß und mit Magenschmerzen an meinen Arbeitsalltag dachte. Das war eine Zeit, also jetzt nicht während meiner Bibelschulzeit. Ich bin ja im Moment als Bibelschullehrer tätig. Ne? Heute gehe ich gerne zur Arbeit. Aber ich habe auch mal richtig gearbeitet. Und ja, also meine Kinder haben das oft schon gesagt, ne? Wenn die immer sehen, ich bin da nur mit meinen Freunden zusammen an der Bibelschule und sitze immer nur zu Hause im Büro, die haben mich immer schon oft gefragt, wann gehst du denn auch mal arbeiten? Ne? Also ich habe auch mal ordentlich gearbeitet, habe auch mal also einen anderen Beruf gehabt. Ich war mal Elektriker und habe als Elektroingenieur gearbeitet. Und in dieser Zeit, ich kann mich entsinnen an Tage, das war sehr mühsam für mich. Ich habe als Bauleiter gearbeitet, hatte ein Projekt unten am Bodensee und ich weiß noch wie heute, ich saß in der Küche morgens beim Frühstück und ich wusste, jetzt fährst du da runter und hast eine Sitzung und in der Sitzung, da kriegst du richtig die Meinung gesagt. Ich habe da Termine versäumt und ich wusste, der Baufortschritt ist nicht da, wo er sein sollte. Da saß dann der Auftraggeber dabei, die ausführenden Firmen, alle dabei und ich als Bauleiter, mir war schon klar, ich krieg hier ja von allen Seiten Druck. Und ich saß da an meinem Frühstückstisch und dachte, Mensch, wie soll dieser Tag werden? Wie soll diese Sitzung werden? Und dann gab es nicht oft, aber dann gab es so 1, 2, 3 Tage, da saß ich da am Frühstückstisch, richtig betrübt, mit schweren Gedanken über den Tag und plötzlich schoss mir der Gedanke durch den Kopf, Matthias, wenn du beim Herrn bist, interessiert keinen mehr, wie die Sitzung gelaufen ist. Und tatsächlich, das hat mich so ermutigt, plötzlich bin ich froh geworden da am Frühstückstisch und habe nochmal für die Sitzung gebetet und bin ganz anders in diese Sitzung gefahren. Und dann bin ich fröhlich in die Sitzung rein und wisst ihr, wie dann die Sitzung gelaufen ist? Genauso schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Genauso schlimm. Ja, das ist es ja. Gott ändert das ja oft nicht. Der Alltag ist erstmal grau an manchen Stellen. Aber ich bin ganz anders da rein. Wirklich, dieser Gedanke, Matthias, wenn ich erstmal beim Herrn bin, dann werden manche Fragen nicht mehr so wichtig sein. Versteht mich hier richtig. Ich will hier nicht Probleme kleinreden. Aber das hier ist doch auch eine Wirklichkeit. Das ist doch die Wirklichkeit, auf die wir zuleben. Ich glaube, dass Gott durch Maleachi ganz am Ende seines Buches, durch diesen Blick, durch diesen geöffneten Blick in die Ewigkeit, zur Hingabe motivieren sollte. Und das ist mein Gebet, und dafür möchte ich jetzt auch gern noch beten, dass Gott auch bei uns wieder neu diese erste Liebe entfacht, wenn sie verloren gegangen ist. Und dass wir dann wieder mit Hingabe laufen auf ein Ziel zu, was Gott für uns bereitet. Stehen wir bitte noch auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, von Herzen danken wir dir für das Buch Maleachi. Da sind manche schwere Worte drin, auch viele ermahnende Worte, so wie wir in dieser Woche gesehen haben. Aber dahinter steckt ein liebender Gott, der seine Kinder wieder zurückruft zur ersten Liebe. Und es ist so, du bist es wert, dass wir unser Leben für dich leben. Denn du hast alles gegeben für uns. Du bist ein liebender Gott. Und du hast deine Liebe gezeigt in Christus, weil er für uns kam und lebte und litt und starb und wieder auferstand. Darin hat sich deine Liebe gezeigt. Und da wollen wir gerne mit Liebe, mit der ersten Liebe darauf antworten und wollen mit unserem Leben für dich da sein. Das hat Auswirkungen auf so viele Lebensbereiche bei uns. Auswirkungen auf unseren Umgang mit unserem Besitz, Auswirkungen auf unsere Familien, auf unsere Sexualethik, auf das, was wir dir geben, was wir bereit sind wegzugeben. Ja, das durchdringt alle unsere Lebensbereiche. Und wir wollen beten, dass du vor allem unseren Blick wieder für die Ewigkeit öffnest, dass wir wissen, du bist nicht nur ein liebender Gott in dieser Welt, sondern du bereitest für uns eine Wohnung, damit wir eines Tages ganz bei dir sein werden. Und das ist eine Zeit, die ist mit Worten kaum zu beschreiben. Dafür ehren wir dich, dafür danken wir dir herzlich und bitten dich, dass wir dadurch Kraft für unseren Alltag bekommen. Liebe für dich und für die Menschen, mit denen du uns zusammenführst. So führ uns zurück zu dieser ersten Liebe. Du kannst das tun. Dafür danken wir dir. Amen.